Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
5 Sekunden noch.
Na bitte, das war's, hörte man da eben noch. In Berlin-Britz wurde heute der letzte Sendemast der legendären RIA-Senderanlage zu Fall gebracht. Aufgezeichnet dankenswerterweise von Jürgen M. Edelmann. Ein Stück Kalter Krieg und auch Deutsch-Deutsche Vereinigung wurde abgerissen, denn bis zum 4. September 2013 funkte dort bis 11.38 Uhr noch das Deutschlandradio Kultur. Den roten Abschaltknopf drückte damals Deutschlandradio-Intendant Willi Stoll nicht ohne Gefühle.
Das ist schon nostalgisch, wenn man das tut. Ich bin ein emotionaler Mensch, auf der anderen Seite natürlich sehr rational. Wir erhalten das Geld nicht mehr für den Betrieb von Mittel- und Langwellentechnologie. Also kann ich auch nicht verantworten, das aus anderen Teilen des Deutschlandradios zu entnehmen, dieses Geld, um das weiter zu betreiben.
Und eben seit 14 Uhr exakt, ich glaube sogar 14 Uhr und 10 Sekunden, ist dieses Areal dann doch mehr oder weniger ein Schrottplatz und wird entsorgt und verkauft. Mehr über das Gelände in einem Video, das Sie bei YouTube unter dem Stichwort Britz finden, oder folgen Sie einfach Twitter.com Medienmagazin oder Facebook.com Medienmagazin. Da gibt es dann einen Blick, bevor der Sendemast abgerissen wurde. Wenn Sie dem Radio 1 Medienmagazin vom 18.07.2015 folgen, dann zu diesen Themen. Zeitungsverleger verlangen von Politik neue Rahmenbedingungen, mit Gratisblättern Erfolg in der Nische, das Medienmagazin Ferienbuch und Mission 2015, Doku mit Social Media Unterstützung. Und das alles wie gewohnt.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger rief in dieser Woche zu seiner Jahrespressekonferenz, um die eigene Bestandsaufnahme der Branche zu propagieren. So hieß es zum Beispiel, Zeitung ist die Plattform in der digitalen Zivilgesellschaft. Verleger verlangen von Politik neue Rahmenbedingungen. Verlangen, ein strenges Wort, wie ich finde. Im Text einer Pressemitteilung fand sich eine Relativierung. Auf dem weiten Weg in die digitale Medien- und Informationsgesellschaft erwarten die Zeitungsverleger von der Politik neue Rahmenbedingungen und schnellere Entscheidungen. Ja, ich fragte nun, weil man ja viel fordern, verlangen, erwarten kann, den BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolf, auf welcher Basis überhaupt der BDZV von der Politik verlangt oder erwartet.
Wissen Sie, wir sind gerade bei der Medienpolitik an einer Weichenstellung. In einer sogenannten Bund-Länder-Kommission diskutieren die Politiker momentan über die zukünftige Medienordnung. Und an der Stelle sagen wir den Politikern, dann schaut euch bitte zunächst einmal die Gemengelage am Markt an, wie sie sich darstellt, wie die Konkurrenzsituation ist. Und dass wir eben ein Gegenüber von Mega-Unternehmen, die global agieren im Internet, haben auf der einen Seite bei den Verlagen bis hin zu den lokalen kleinen Zeitungsverlagen auf der anderen Seite. Und das muss man irgendwie übereinbekommen, auch in einer Medienordnung. Und da muss sich der Gesetzgeber im Klaren darüber sein, welche Medienlandschaft möchte er, was möchte er bewahren. Und wir halten die Funktion der Zeitung für die Zivilgesellschaft, für in ihrer Universalität, für unersetzbar. Und an der Stelle appellieren wir an die Politiker, bevor sie kleinteilig und in einzelnen Themenfächern rangehen an die Arbeit, sich wirklich zu überlegen, welche Medienlandschaft wollen wir und wie können wir vor allen Dingen die hiesigen, die hier beheimateten Medien und Zeitungen, wie können wir die unterstützen mit einer entsprechenden Medienordnung.
Haben Sie den Eindruck, dass man Sie anhört? Also anhört wahrscheinlich schon, aber dass man auch das versteht, was Sie meinen? Denn Sie haben ein Beispiel genannt, dass man bereits beim Beschwerdeverfahren gegen Google 10 Jahre wartet, also bei Ihnen im Verband, wartet man seit 10 Jahren, dass die Politik handelt.
Also wir sind, vor 10 Jahren haben wir versucht, mit Google ins Gespräch zu kommen, damals noch im Silicon Valley oder Mountain View, da hatten wir uns nach Hause geschickt, da waren wir unterhalb der Wahrnehmungsgrenze von Google. Wir sind dann hier zum Wirtschaftsministerium gegangen, von dort aus hat man uns zur Kartellbehörde geschickt, nach Bonn, von Bonn dann nach Brüssel, weil offenbar in Bonn auch die Ressourcen nicht so aufgestellt sind, dass man diese internationalen Themen überhaupt recherchieren und aufgreifen kann. Und das sind Prozesse, die dauern unglaublich lange, 10 Jahre, in einer Zeit, wo wir es mit einem dynamischen Wandel haben in der digitalen Medienlandschaft, das ist ungeheuer viel. Und da werden dann schon Tatsachen geschaffen und Flöcke eingerammt, die nachher vielleicht nur ganz schwer wieder zu revidieren sind. Und deshalb sagen wir, muss das Recht schneller durchsetzbar sein.
Aber nochmal, glauben Sie, dass man Ihnen mehr als nur zuhört?
Also, dass man uns zuhört, das sieht schon das Protokoll bzw. die Geschäftsordnung vor. Man muss uns anhören, man tut das auch. Wir haben aber schon den Eindruck, dass vielleicht der ein oder andere Politiker sagt, naja, wir sehen schon, dass es schwierig ist für euch am Markt und dass man euch auch helfen muss. Aber doch bitte gerade jetzt nicht an der Stelle, wo wir jetzt gerade diskutieren, das kann man vielleicht an anderer Stelle machen. Und da sagen wir, nein, das machen wir auch nicht mehr mit, sondern in dem Moment, wo die Politik und der Gesetzgeber eine ganz konkrete Maßnahme verabschiedet, die auch eingreift in unser Geschäft, dann muss man da an der Stelle überlegen, was man tut und wie stark der Eingriff ist und ob das notwendig ist oder nicht und nicht verschieben auf einen späteren Zeitpunkt und zu einem anderen Thema. Das ist der Punkt und da sagen wir, das muss man jetzt regeln und da kann man uns nicht von hier nach da verschieben.
Nehmen Sie es mir nicht übel, aber nochmal die Nachfrage. Glauben Sie, dass die Politik wirklich ernsthaft Ihnen hilft, außer dass man sagt, ja, Zeitungen sind wichtig für die Demokratie. Beim Mindestlohn hat man Ihnen erst Versprechungen gemacht und letzten Endes hat man diese Versprechungen wieder zurückgenommen. Beim Leistungsschutzrecht hat man Ihnen geholfen, aber letzten Endes ist dieses Leistungsschutzrecht nicht wirklich praktikabel.
Ich bin überzeugt davon, dass die Politik die Zeitungsverlage stärken möchten, dass sie die Funktion erkennen, die die Zeitungen in Deutschland haben und die Politik möchte gerne dieses auch bewahren und sie will uns auch helfen. Es gelingt ihr nur nicht immer und darauf weisen wir auch hin. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Und da muss die Politik einfach noch dran arbeiten. Also da sind wir einfach auch nicht zufrieden gewesen in der Vergangenheit, was den Mindestlohn beim Zustellbereich anbelangt. Das waren 230 Millionen, die auf einen Schlag obendrauf kamen. Das lässt sich betriebswirtschaftlich gar nicht mehr rechnen, Zeitungen dann in der Fläche zuzustellen unter diesen Umständen. Und da muss sich der Gesetzgeber einen Kopf drum machen. Und das hat er bisher zu wenig und da muss mehr kommen.
Nennen Sie noch ein Positivbeispiel. Wo hat es geklappt mit der Politik?
Es hat geklappt zum Beispiel bei dem Versuch von Fernsehsendern, die Werbung regional auseinanderzuschalten. Das heißt, ein bundesweit ausstrahlendes Fernsehunternehmen wollte regionale Werbung senden, ohne aber redaktionell etwas zu tun für die Region. Das heißt, ohne
ProSieben war das.
ProSieben Sat.1 hat ja versucht, die Werbung auseinanderzuschalten, ohne aber selber wirklich redaktionellen Input zu geben für die Region. Und da sagen wir also, diejenigen, die redaktionellen etwas tun für die Region, für den Lokalbereich, die müssen sich auch aus diesem Bereich finanzieren können. Und da dürfen keine anderen reinkommen, die gar keinen Input dort reingeben und dort aber die Werbung abziehen. Und das hat die Politik auch verstanden und an der Stelle haben sie uns dann auch entsprechend geholfen.
Wo können Sie denn als Verband, als BDZV, der Branche selber helfen, unabhängig von der Politik? Es gibt ja den Trend einerseits, dass E-Paper boomt, das ist sicherlich erfreulich für Sie. Dann gibt es aber den Rückgang der Papierauflage und wenn man da so ein Lineal ranhält, kann man irgendwann sagen, wahrscheinlich, da ist dann möglicherweise nichts mehr da. Dann gibt es den Trend zum sogenannten Instant Article auf Plattformen wie Facebook. Wie nehmen Sie als Verband positive Stimmung im Markt auf und können die verstärken?
Also zunächst einmal ist es ja Sache des Verlages selber zu schauen, wie er sich aufstellt und mit auf welchen Wegen, mit welchen Angeboten, ob zum Beispiel Instant Article etwas ist, das muss der Verlag für sich selber entscheiden. Aber wir greifen diese Stimmung auf, wir organisieren Kongresse, Workshops, Seminare, wo wir das auch zusammenfassen. wo wir Informationen geben, wo wir Austausch haben. Wir sind die Plattform für die Branche, wo sie auch entsprechendes Wissen generieren kann und mit nach Hause nehmen kann und es bei der eigenen Umsetzung auch berücksichtigen kann. Das ist unsere Aufgabe und das tun wir auch.
In welchen Bereichen können Sie gut schlafen und bei welchen machen Sie sich wirklich Sorgen, auch des Nachts?
Also ich kann gut schlafen bei den Stärken, die die Zeitung haben. Sie ist glaubwürdig, die Leute vertrauen den Zeitungen. Sie decken Scoops auf, sie sind einfach redaktionell stark, sie sind auch innovativ, das heißt, es kommen neue Produkte auf den Markt. An der Stelle kann ich wirklich gut schlafen. Ein bisschen Sorge bereitet mir natürlich die Frage, wie es insgesamt konjunkturell weitergeht in Deutschland, in der wirtschaftlichen Lage, wenn es denn mal irgendwann mal vielleicht doch etwas schlechter aussieht in Deutschland, was das für Auswirkungen dann möglicherweise auch auf die Medien, auf den Medienmarkt hat. Aber Gott sei Dank sind wir noch nicht in einer solchen Lage. Insofern kann ich insgesamt noch ganz gut schlafen.
Und gut schlafen kann Dietmar Wolf, er ist Hauptgeschäftsführer des BDZV.
Wir stellen fest, dass immer mehr Menschen sich für das Lokale interessieren. Wahrscheinlich hängt es mit einer Gegenbewegung zusammen. Die Welt ist globaler geworden, wächst zusammen, weite Entfernungen spielen keine Rolle mehr. In diesem Sinne schlägt das Pendel aber auch zurück. Ich interessiere mich sehr für mein näheres lokales Umfeld. Und diese Informationen, die bekomme ich im Anzeigenblatt.
Ja, und wer sagte das? Das sagte Alexander Lenders. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Anzeigenblätter, BDVA. Und genau darum soll es jetzt gehen. Also nicht um die Kauf- oder Abonnementszeitung, sondern jene, die immer im Hausflur liegen und vielleicht auch in den ein oder anderen Briefkasten wie bei mir landen, nämlich die Anzeigenblätter. Sie heißen Freitaler Wochenkurier, Anzeiger am Sonntag, Berliner Woche, Wochenanzeiger München. Sie berichten über lokale Ereignisse und haben viele Anzeigen. Oft wird dieses gerade von der Branche belächelt. Man verbindet nämlich damit auch Schützenfeste und Altersheimfeiern. Das ist nicht völlig falsch, aber doch über 1300 Anzeigenblätter in Deutschland machten im letzten Jahr einen Umsatz von, und jetzt halten Sie sich bitte fest, 1,84 Milliarden Euro und sind damit der drittgrößte Werbeträger in Deutschland. 47 Millionen Leser greifen regelmäßig zum Anzeigenblatt, also Anlass genug, um sich die Branche mal genauer anzusehen und das also auch im Schlepptau der Jahrespressekonferenz des Bundesverbands der deutschen Zeitungsverleger. Das will ich tun mit Michael Meyer. Du hast einige mitgebracht, die ich auch gerade eben mal twittern wollte, aber irgendwie geht mein Foto gerade nicht raus. Du musst das jetzt also besonders akustisch, so wie früher als Radiomann, als es noch keine Fotos gab, versuchen zu beschreiben, was du da vor dir liegen hast. Das sind, glaube ich, vier
Anzeigenblätter. Ja, genau, ich gebe mir Mühe. Also ich habe mal vier Beispiele mitgebracht. Das eine ist die Berliner Woche. Das ist, kennt man ja aus Berlin, das ist ein Blatt, das kommt aus der Funke-Gruppe, die ist dafür zuständig und die hat 1,5 Millionen Auflage. Also daran sieht man schon, wie gigantisch das zum Teil ist. Und die haben 33 Lokalausgaben, also die konkret, die ich jetzt gerade an der Hand habe, Ausgabe Schöneberg Nord. Also man sieht schon, wie sehr regionalisiert und wie sehr das stark unterteilt ist. Und ist eher so eine kleine Zeitung. Also alle Anzeigenblätter kommen sehr, sehr bunt daher. Wenn wir mal weitergehen nach Dresdner Wochenkurier. Die Zeitung ist so ein bisschen größer. Da ist die Überschrift die unsicheren eigenen vier Wände. Also da sieht man schon, so eine Geschichte könnte möglicherweise auch in so einer normalen Kaufzeitung stehen.
So ein Eyecatcher, wie jemand einbricht mit irgendeinem Hebel, versucht die Fenster aufzubekommen.
Genau, also die Zeitung ist so ein bisschen dicker. Die haben 230.000 Auflage und haben 24 Lokalausgaben so in südlichen Brandenburg und in Sachsen. Wenn wir jetzt mal weiter nördlich gehen, und zwar der Anzeiger am Sonntag. Das ist so eine Geschichte, die ist in der Gegend von Bremen, glaube ich. Die ist so von der optischen Aufmachung, also ist noch größer, aber so ein bisschen langweiliger aufgemacht und haben 140.000 Auflage und haben vier Lokalausgaben nur. Und die letzte Zeitung, die ich noch an die Hand nehme, die ist richtig groß, also für so ein Anzeigenblatt. Echo am Sonntag kommt aus Heilbronn, ist also unglaublich bunt, irgendwie ist auch relativ dick. Also
daran eine Schlagzeile, die bewegte Innenstadt.
Genau, also daran merkt man schon, je mehr Geld auch in so einer Region da ist, desto dicker und aufwendiger ist auch das Anzeigenblatt. Die haben 245.000 100.000 Auflage und haben 5 Lokalausgaben. Und allgemein kann man sagen, also wie gesagt, je strukturell besser eine Gegend aufgestellt ist, desto aufwendiger ist auch das Anzeigenblatt. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich auch ein paar Probleme. Zum Beispiel, es gibt so eine Studie von der Allensbach, vom Allensbach-Institut, die festgestellt haben, dass viele von den Blättern sind unglaublich altmodisch aufgemacht, also nicht gerade sehr, sehr, sehr attraktiv. Aber immerhin, also man sieht, es gibt eine große Bandbreite.
Ich frage mich immer, ist jetzt die Anzeige das Wichtige oder der journalistische Anteil? Ich glaube, wenn ich das im richtigen Verständnis jetzt zusammenfasse, ist es schon so, dass das eine reine Anzeigenzeitung ist und weil die keiner kaufen würde, macht man noch so ein bisschen Journalismus mit rein, oder?
Naja,
und ist damit möglicherweise auch eine Konkurrenz zu den normalen Zeitungen?
Ja, also gut, es kommt ein bisschen darauf an, wie man drauf guckt. Ich habe das auch mal Alexander Lenders gefragt, wie er das eigentlich sieht.
Heute ist doch ganz klar, dass Tageszeitung und Anzeigenblatt sich in den meisten Fällen sehr, sehr gut ergänzen. Und die Herausforderung sind die Google, Facebooks, Yahoos dieser Welt und nicht die lokale Tageszeitung. Da haben wir ein gutes Einvernehmen und ich glaube auch Märkte, die sich weitgehend in sich reguliert haben. Die lokale Tageszeitung kann vor Ort ein Konkurrent sein, aber ist sicherlich nicht die Herausforderung. Da kommen wir echt gut miteinander und aneinander vorbei.
Darüber können wir jetzt diskutieren, aber sicherlich, so wie du gesagt hast, und mancher Leser wird sich wahrscheinlich irgendwie den Kauf von einer Lokalzeitung sparen, weil er eben diese Anzeigenblätter im Briefkasten hat. Aber Realität ist heute auch, dass auf lokaler Ebene, also in einer Stadtratssitzung, Gemeinderat, wo auch immer, manchmal gar kein Reporter mehr einer Tageszeitung mehr sitzt. Und in diese Lücke genau stoßen eben die Anzeigenblätter. So hat mir das zumindest Michael Simon erklärt. Der ist Geschäftsführer der Münchner Wochenanzeiger GmbH.
Es gab früher eine Zeit, da haben die auf uns nicht gewartet, sondern einfach angefangen. Oder es hieß, wir warten, bis der Kollege von der SZ da ist. Inzwischen warten sie immer, bis einer von uns da ist. Und ich denke, wir sind auch das Medium, das, egal ob es Ehrenamt ist, ob es lokale kleine Nachrichten oder die kleingeklusterten Nachrichten sind, die noch darstellen können. Kaufen können sie die ja nicht über Agentur. Also jeder 100-jährige Geburtstag muss live fotografiert werden, von einem echten Menschen fotografiert. Da muss einer hin. Und das ist das, was ich immer beschreibe mit Minestrone aus echtem Gemüse und nicht aus Instantpulver.
Also mit anderen Worten, die müssen halt wirklich recherchieren, da hingehen, Fotos machen, wo auch immer. Und diese Allensbach-Studie, die ich vorhin erwähnt habe, die hat auch herausgefunden, dass die Leute wirklich noch mehr Lokaljournalismus sich wünschen. Also mit anderen Worten, da ist so dieses Bedürfnis da, wir wollen schon Lokalberichterstattung, wir wollen aber nicht dafür zahlen, sprich uns nicht unbedingt die Lokalzeitung kaufen.
Aber nun hört man doch immer aus den Verlagen, zumindest der Kaufzeitung, dass ich das Anzeigengeschäft immer mehr ins Internet verlagere. Und ich finde das auch viel logischer. Wenn ich eine Wohnung suche oder irgendwas anderes, dann gucke ich doch nicht mehr. Ist das irgendwie in einer gedruckten Zeitung?
Das ist ja auch so. Also diese Wohnungsanzeigen oder auch Jobannoncen, die wirst du jetzt nicht in einem Anzeigenblatt finden. Aber es gibt halt jede Menge kleine Geschäfte oder so, die sich halt wirklich davon versprechen, in deiner unmittelbaren Nachbarschaft halt eine Anzeige.
Ja, aber auch wenn ich jetzt wissen will, wo die Wurst billiger ist oder so, dann screene ich doch nach meinen Preismaschinen das viel besser.
Du bist vielleicht nicht die Kernzielgruppe des Anzeigenblatts.
Ja, offenbar. Aber ich meine, also gut, das ist im Gegenteil. Ich bin nicht nur die Kernzielgruppe, ich schmeiß die auch immer raus, sofort in den Altpapier.
Ist ja auch in Ordnung, aber ich meine, wenn man jetzt hört, dass 47 Millionen Leute wirklich regelmäßig da zumindest mal einen Blick in ein Anzeigenblatt, dann sind die ja nicht ganz erfolglos.
Deswegen machen wir es ja, obwohl es nicht meine Zeitung ist.
Aber trotzdem noch ein Wort zum Internet am Schluss, und zwar also nur 4% der Leser dieser Anzeigenblätter guckt ins Internet, obwohl viele von den Zeitungen auch im Netz sind. Und in jedem Fall ist es aber so, dass weil nun viele Leute auf die Lokalzeitung verzichten, immer mehr Aufgaben auf die Anzeigenblätter hinzukommen, weil die Leute halt wirklich erwarten, da eine ausgiebige Lokalberichterstattung zu lesen. Das hat mir Anja Kalski so erzählt. Sie ist Verlegerin des Osterholzer Anzeigers, einem Blatt für die Gegend zwischen Bremen und Hamburg.
Dass die Leute inzwischen seit einigen Jahren schon merken, das reicht nicht mehr, wenn ich in der Tageszeitung stehe. Es kommt keiner zu den Veranstaltungen. Das heißt, an unsere Redakteure sind die Anforderungen und damit die Herausforderungen gestiegen. Das heißt, sie werden immer mehr gewünscht, dass sie kommen. Das ist wichtiger, dass es im Anzeigenblatt steht. Und das ist für zweimal die Woche schon schwierig, das zu leisten. Also da hat sich schon viel verändert.
Also man kann vielleicht sagen, also die Anzeigenblätter sind nicht unbedingt sexy, aber sie sind wirklich unglaublich erfolgreich.
Ja, und wir sind ja tolerant, und auch wenn ich meine persönliche Meinung hier nicht zum Geschmack gemacht habe, aber zumindest vorgestellt haben wir sie mal. Vielen Dank. Michael Meyer, nimm die bitte jetzt wieder mit. Und wir werden jetzt ganz elektronisch, wahlweise auch mit dem papierenden Kalender, Sie jetzt beglücken mit einem Hinweis, den 3. September 2015 betreffend.
Meine Damen und Herren, leider ist uns unser Ball abhanden gekommen. Darum findet kein Spiel statt. Aber wir haben kurzfristig adäquaten Ersatz gefunden. Are you ready to rock?
Radio 1 präsentiert Linkin Park. Das erste Mal Rock an der Alten Försterei. Am 3. September live und Open Air im Stadion an der Alten Försterei. Linkin Park, live und legendär Open Air. Radio 1.
Für den, der den Ball versteckt hat.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Und auch gleich mit Vera Linz. Sie hat uns passend zu den Sommerferien zwei Medienbuchempfehlungen mitgebracht für die Sommerzeit. Als im Juni 2013 die NSA-Überwachung bekannt wurde, war die Empörung groß. Noch größer wurde sie, als bekannt wurde, dass das Handy der Kanzlerin abgehört worden war. Wieso ist das unter Freunden überhaupt möglich, lautete seitdem die heiß diskutierte Frage. Die Amerikanistin und Journalistin Eva Schweizer hat sich das wohl kaum gefragt. In ihrem aktuellen Buch Amerikas Schattenkrieger stellt sie nämlich fest, Spionage und Propaganda sind zwischen Deutschen und Amerikanern nichts Neues. Mit welchen Fakten sie das unterlegt, das weiß meine Kollegin Vera Linz. Das liegt daran, dass du ihr Buch gelesen hast, nehme ich mal an. Und das andere Buch, das habe ich auch gerade eben getwittert, natürlich auch die Angaben zu dem von Frau Schweizer, ist das digitale Wir von Peter Schaar, dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Fangen wir vielleicht mit Peter Schaar zuerst an. Der steht ja eigentlich, es ist die Inkarnation des Datenschutzes. Sein vorheriges Buch hieß, ich glaube, wir hatten das auch hier besprochen, glaube ich, ne? Ja. Überwachung total. Mhm. Da ging es darum, aufzuzeigen, wie sehr die Bundesregierung versagt hat bei der Kontrolle geheimdienstlicher Überwachung. Worum geht es diesmal?
Ja, diesmal geht es um die Gesellschaft generell. Darum der Titel, das digitale Wir. Peter Schaar stellt sich darin die Frage, wie wir mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung umgehen können und sollten. Im Grunde ist es ein Buch für Einsteiger und von denen gibt es ja, wie ich immer wieder feststellen muss, doch immer noch sehr viele, weil es einen guten Überblick verschafft. Es ist gegliedert in zwei Teile. Einmal gibt es eine Art Rundumschlag quer durch die wichtigsten Probleme. Also Stichworte sind die Dominanz neuer Informationskonzerne wie Google und Facebook, Datenkonzentration, die Aushöhlung von Grundrechten, aber auch Enttäuschung darüber, dass Chancen nicht wahrgenommen werden.
Ja, was meint er damit?
Naja, er vermisst zum Beispiel den Willen bei Bevölkerung und Politik, das Ruder umzureißen und beklagt ein mangelndes Interesse in der Gesellschaft an diesen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind. Ich sag mal zwei Beispiele. Stichwort gesellschaftliche Mitbestimmung. Es gibt ja das Mittel der Online-Petition seit 2005. Seit 2008 hat der Bundestag ein eigenes Online-Petitionssystem. Könnte man denken, oh, jetzt gibt's den totalen Run darauf und alle machen mit. Und dann bringt er eben Zahlen, dass das alles ganz anders aussieht. Also die Zahl der Petitionen insgesamt, ob online oder offline, ist sogar zurückgegangen von gut 16.000 im Jahr 2007 auf 14.000 im Jahr 2013. Das ist also eine Entwicklung, wie man sie sich nicht erhofft hat. Zweites Beispiel, das mich sehr bedenklich stimmt, ehrlich gesagt, ein Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2014. Da hatte eine Angestellte beim Autokauf mitbekommen, dass ihr Score, also wie sie bewertet wird, bei der Schufa nicht so richtig gut ist, obwohl sie ein einwandfreies Kreditverhalten an den Tag gelegt hat. Und da wollte sie natürlich wissen, wie berechnen die denn mein Profil? Und diese Möglichkeit wurde ihr höchstrichterlich verwehrt. Also das heißt, wir wissen nicht, wie Daten kombiniert werden, um dann eine Bewertung über uns vorzunehmen. Und Daten können ja heutzutage überall generiert werden. Dies sind also zwei Beispiele. Und darum meint Schaar, wir brauchen Gestaltung wie schon im Zeitalter der Industrialisierung.
Im Prinzip brauchen wir auch solche nachhaltige Entwicklung der Informationstechnologie, die akzeptiert auch, dass es gesellschaftliche Werte gibt, die auch im Digitalzeitalter nicht ihre Bedeutung verlieren, dass Menschenrechte nicht einfach obsolet werden, weil es so leicht ist, bestimmte Grundsätze zu verletzen, zum Beispiel mit technischen Mitteln. Und es ist ein Aufruf, sich einzumischen in diese Debatte und dabei auch vielleicht Technik zu nutzen, um die technischen Gefahren zu beherrschen.
Gut ist mal, wenn man dann gleich noch so Vorschläge mit hinten ran bieten kann, damit es nicht so ein Klagebuch wird.
Es ist auf jeden Fall wirklich erstmal ein Plädoyer, sich selbst zu bewegen, zumal, wie er sagt, eine Marktlücke entstanden ist. Er meint, es fehlt die digitale Führungskraft, weil die Piraten sich ja sozusagen so selbst zersetzt haben. Und er appelliert an uns zum Beispiel, also an die Generation der 40- bis 60-Jährigen, diese Marktlücke zu füllen.
Also ich glaube, dass Menschen, die in dieser mittleren Altersgruppe sich befinden, da eine ganz große Bedeutung haben. Für die es auch eine Möglichkeit gibt, aus beiden Bereichen, der noch nicht digitalisierten Zeit und den dort erworbenen Werten und den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, neue Schlussfolgerungen zu ziehen und die Gesellschaft zu gestalten. Ich denke, diese mittlere Generation ist da in einer Schlüsselrolle.
Ja, und er macht dann auch Vorschläge, die halt diese digitale Führungskraft durchsetzen sollte. Zum Beispiel, dass man eben eine Preis- und Kostentransparenz bei digitalen Geschäftsmodellen herstellt. Also wir haben ja nur scheinbar alles kostenlos, aber zahlen ja mit unseren Daten. Oder dass eben die Geheimdienste besser kontrolliert werden und einiges mehr.
Nehmen wir uns das nächste Buch. Stichwort Geheimdienst. Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. So das Buch der Amerikanistin und Journalistin Eva Schweizer, ich sagte es, ist die ganze Aufregung demzufolge, was NSA und, ich weiß nicht, CIA und was es alles noch so gibt, nur unserer fehlenden geschichtlichen Bildung geschuldet? Also warum regen wir uns eigentlich noch auf, wenn das immer schon so war?
Ja, also ja, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen der Kritikwürdigkeit dessen, was hier passiert und der Tatsache, dass es tatsächlich nichts Neues ist. Also es ist ein super spannendes Buch, finde ich, dass Eva Schweizer hier in einer wahnsinnigen Fleißarbeit geschrieben hat, 400 Seiten dick mit einer unzähligen Menge von Fakten. Der Titel führt ein bisschen in die Irre. Sie zeigt, wie generell Propaganda betrieben und spioniert wurde zwischen Deutschland, USA und anderen Mächten. Und sie beginnt in dem Buch mit dem Ersten Weltkrieg. Und da sieht man schon da und auch an anderem Beispiel, dass immer Propaganda so gemacht wurde, wie es einem gerade in den Kram gepasst hat politisch. Also über Filme, über Medien oder auch über Technik.
Also auch diese ganzen Institutionen gehen ja auch sehr lange zurück. Also die NSA geht organisatorisch bis in den Ersten Weltkrieg zurück. Wirklich die Arbeit aufgenommen hat sie etwas später, aber so diese technischen Spionageversuche, die gibt es schon ganz lange. Und letztlich war es ja auch ein ganz kriegsentscheidendes Ding im Ersten Weltkrieg, dass die Briten das Überseekabel zwischen Deutschland und Amerika durchgeschnitten haben. Und damit die Kommunikation kontrolliert haben, woraus man lernt, also wer die technischen Hilfsmittel unter seine Kontrolle bringt, der kontrolliert auch den Content, den Inhalt.
Ja, und wie diese Propaganda und Spionage konkret aussah, das zeigt sie am Beispiel der beiden Weltkriege, am Beispiel des Kalten Krieges, des Irakkrieges, und sie beleuchtet auch jetzt die letzten Jahre, in denen die NSA-Überwachung zutage getreten ist. Das Besondere an diesem Buch ist, man bekommt also einen differenzierteren Blick. Die Rhetorik der Amerikaner lautet ja immer, wenn wir etwas machen, dann geht es um Freiheit und Frieden. Das ist ja immer so die Überschrift. Und sie zeigt, dass sich hinter diesem Label ein ganzes komplexes Gebilde an Interessen befindet, die bedient werden und die mit dieser Rhetorik eigentlich nur gelegentlich mal was zu tun haben. Also ein Beispiel, ich wusste das nicht, vielleicht du, aber ich nicht, die Amerikaner haben noch bis in die 30er Jahre unterstaatliche Absegnung die EG Farben, also die Nazis, beraten, bis das ab einem bestimmten Punkt eben politisch absolut gar nicht mehr möglich war. Und das macht sie an unheimlich vielen Beispielen deutlich, dass amerikanische Interessen eigentlich immer über diesen Werten Freiheit und Frieden stehen und nur manchmal damit korrespondieren. Und das gilt natürlich auch jetzt für die aktuelle Überwachungstechnik. Also wer seinen Blick da ein bisschen schärfen will und ein paar Fakten haben will, dem kann ich dieses Buch sehr ans Herz legen.
Ich wusste es auch nicht. Also sehr lesenswert offenbar. Und zwar Eva Schweizer, Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Piper Verlag, 400 Seiten, 22,99 Euro. Und dann noch nachgereicht das andere Buch, Peter Schaar, Überwachung total, wie wir in Zukunft unsere Daten schützen, Aufbau Berlin 2014, 301 Seite, 17,99 Euro. Und dieses Buch von Peter Schaar werden wir im Podcast verlosen. Da gibt es dann eine Wissensfrage und dann wäre noch?
Ich wollte nur sagen, 2015 ist es erschienen, nicht, dass es zu einer Irritierung führt. Es ist auch im Juni erschienen, wie auch das Buch von Eva Schweizer.
Ach, du hast dich nur verschrieben. Okay, gut. Das wäre dann die Wissensfrage. Wann ist dieses Buch wirklich erschienen? Nein, die Frage kommt im Podcast, der erscheint in der Nacht zum Montag. Genau. Und dann laden sie sich runter, hören sich die Sendung gerne nochmal an und dann der glückliche Gewinner kriegt dann dieses Buch nach Hause. Vielen Dank, Vera Linz. Der Sommer ist gerettet. Er kann verregnet sein oder auch sonnig. Am Strand kann man damit auch lesen. Man braucht keinen Akku. Alles in Ordnung. Dankeschön.
take my sins and wash them away.
Alle 6 Sekunden verhungert irgendwo auf der Welt ein Kind. Die mächtigsten Politiker sind alarmiert. Mehr als 150 Millionen Kinder sind gezwungen zu arbeiten. 1 Milliarde Menschen haben kein sauberes Wasser. Bei der UNO sind sich alle einig, es muss eine bessere Welt geben. Die Millenniumsziele der Vereinten Nationen sollen die Wende bringen. Bis zum Jahr 2015. Ein großes Versprechen an Millionen von Menschen.
Soweit ein Ausschnitt aus der ZDF-Doku Mission 2015 aus dem Jahre 2009, als man zum ersten Mal untersuchte, wie man bei der Umsetzung der sogenannten Millenniumsziele der UNO vorangekommen sei. Und nach demselben Trick, wenn man also eine Entwicklung sichtbar machen will, dem Vorher-Nachher-Trick, ist das Team nun ein zweites Mal unterwegs. 8600 Kilometer von der Medienstadt Potsdam-Babelsberg entfernt sprach ich kurz vor der Sendung mit einem der Autoren und VJ Carsten Behrendt beim ZDF über Skype. Er ist zurzeit in Bangkok gerade eingetroffen, der Hauptstadt Thailands, will dann weiter noch nach Kambodscha, dem eigentlichen Ziel für den Film. Und er erzählt, was genau er mit seinen Recherchen vorhat.
Wir sind auf der Spur der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Wir haben 2009 eben einzelne Länder besucht, haben dort Menschen gefunden, die an dieses große Versprechen glauben, was die Vereinten Nationen, was also alle Länder ihnen gegeben haben. Und wir haben uns gedacht, dieses Jahr ist das Zieljahr dieser Millenniumsziele. Und wir gucken nochmal hin, was hat von diesem großen Versprechen bei den einzelnen Menschen, also ganz unten angekommen ist.
Ich habe mehrfach gesehen, wie ihr mit dem Videostreaming-Dienst Periscope gearbeitet habt, auf dem Weg zu den Drehorten, während einer Taxifahrt zum Beispiel, ich glaube irgendwo in Lateinamerika war das. Was bringt dieses live gestreamte Making-of außer Aufmerksamkeit vielleicht?
Ja, zum einen ist Periscope eine, finde ich, für Journalisten sehr spannende neue App, weil es uns die Möglichkeit gibt, im Gegensatz zum klassischen Fernsehjournalismus, die Zuschauer direkt zu beteiligen, wirklich mitzunehmen. Und wir dachten, gerade diese Millenniumsziele, wo es darum geht, dass die Industrieländer und die Entwicklungsländer zusammenkommen, das eignet sich super, um eben Menschen aus Deutschland, aus der ganzen Welt eigentlich mitzunehmen an unseren Drehort in den Entwicklungsländern und sie teilhaben zu lassen, damit wir eine Brücke bauen zwischen unseren Protagonisten in den Ländern und den Menschen in Deutschland. Und das funktioniert, müssen wir sagen, ziemlich gut, denn mittlerweile haben wir eine richtige Community um uns rum, die sehr, sehr aufmerksam verfolgt, was wir so machen. Was wir bei diesen Periscopen gemerkt haben, ist zum Beispiel, als wir einen Jungen in Ecuador dort live hatten, dass der erste Reflex der Zuschauer war, gib dem Geld, komm, lass uns einen Hilfsfonds gründen für ihn. Er hat auch immer gesagt, er braucht Geld, um in die Schule zu gehen. Und wir haben aber gemerkt, das kann es nicht sein. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Journalisten, hier eine NGO, eine Hilfsorganisation zu spielen. Und so ist innerhalb dieses Streams klar geworden, unsere Aufgabe ist es, Öffentlichkeit herzustellen für diesen Jungen. Wir haben uns dann an die Regierung, an UNICEF gewandt, mit dem Ergebnis, dass beide versprochen haben, sich um den Jungen zu kümmern. Wir haben nochmal nachgehakt und tatsächlich gibt es ein spezielles Programm für solche Jugendlichen, die durchs Rost gefallen sind. Und die sind jetzt dabei, ihn wirklich in die Schule zu bringen mit einem speziellen Programm für Jugendliche, die eben auf Müllhalden aufgewachsen sind und die Schule eigentlich verpasst haben.
Aber bei so einer Live-Präsentation hat man ja nicht die alten Filmschnipsel, die alten Aussagen, um sie kontrastierend dagegen zu stellen. Lässt sich trotzdem Entwicklung irgendwie dokumentieren?
Ja, wir können Entwicklung sichtbar machen, auch über diese Metaebene, über dieses Making-of, zum Beispiel über den Ausbau des Mobilfunknetzes. Auch das ist ja eine Sache, wenn ein Land ein gut ausgebautes Mobilfunknetz hat, dann ist teilweise wie in Äthiopien Kommunikation überhaupt erst möglich. Wir haben da gesehen, wir kommen gerade aus Äthiopien, dass die Menschen dort die Telefone tatsächlich noch zum Telefonieren benutzen und das ist ein Riesenfortschritt. Und in Ecuador, da konnten wir eben aus einem fahrenden Auto Live-Video-Streaming machen, was natürlich ein sehr gut ausgebautes Mobilfunknetz erfordert. Und so kann man Entwicklung eben auch sichtbar machen.
Was ist für dich eigentlich das Fazit dieser neuen Reise unter anderen infrastrukturellen Bedingungen, also mit Hilfe des Internets, Mobilfunk, mit Livestreaming-Diensten, was es ja vor 6 Jahren noch nicht in diesem Umfang gab?
Was wir festgestellt haben, ist, dass die Intimität, die man sonst bei so, gerade bei einem Doku-Dreh hat, wo man ganz allein unterwegs ist und erst dann der Film, wenn er rauskommt, das Ganze öffentlich wird, das verändert sich natürlich schon. Das heißt, wir müssen uns aber auch überlegen, wann gehen wir mit welchen Sachen raus? Wann nehmen wir zum Beispiel auch Protagonisten mit vor die Internet-Live-Kamera? Da müssen wir sie darauf vorbereiten, wenn wir plötzlich sie einer, auch wenn auch kleinen, Weltöffentlichkeit präsentieren. Und das sind Dinge, die so beim normalen Doku-Dreh nicht sind. Und was wir in Sachen Vorher-Nachher erlebt haben, ist, dass zum Beispiel eine Bäuerin in Äthiopien, die haben wir ganz überraschend auf ihrem Hof besucht, sind da halt durch den Schlamm gewartet, standen plötzlich bei ihr und sie sagte, ich dachte, ihr kommt viel früher wieder. Also das ist für uns als Journalisten war das so ein echter Aha-Moment, wo wir gedacht haben, wir springen so oft in fremde Leben rein, berichten, bringen die Leute an die Öffentlichkeit und dann sind wir wieder weg und lassen die Menschen mit sich allein.
Ihr seid jetzt kurz vor dem Ziel Kambodscha. Damals, so hieß es in eurem Film.
Für Fortschritte in Kambodscha ist sauberes Trinkwasser die entscheidende Grundlage. Dieses Millenniumsziel wird das Land bis 2015 wohl erreichen, sagt die Statistik.
Nun kann ich mir vorstellen, dass man auch so ein bisschen vorinformiert schon auf Recherchefahrt geht. Was erwartet euch jetzt?
Tatsächlich die Statistiken, das gilt aber auch für die anderen Länder auch, die zeigen nach oben. Kein Land hat wirklich richtig die Millenniumsziele erreicht und deswegen ist auch unsere Idee, dass man eben nicht gleich zur Tagesordnung und zu den nächsten Zielen, die gerade ausgearbeitet werden, den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen übergeht, sondern dass man mal innehält und sagt, wir haben dieses große Ziel nicht erreicht. Und die Statistiken sind das eine. Uns interessieren halt genau die Menschen, die wir damals kennengelernt haben, weil jeder von denen hat, sei es von der Hilfsorganisation, von der Regierung oder von uns allen in den Industrieländern ein Versprechen bekommen, dass es ihnen bis 2015 besser geht. Und deswegen gucken wir hinter die Statistiken und erzählen diese Millenniumsziele eben anhand einzelner Personen. Wir wissen nicht genau, was uns in Kambodscha erwartet. Das war eine sehr bewegende Situation, die wir da hatten. Wir waren in einem Slum, was in einem ehemaligen Kino war, wo der Kinosaal halt immer noch komplett dunkel war, aber alles voller Verschläge und Unrat und Geschäften. Es war wirklich eine ganz schwierige Situation. Wir vermuten, dass es dieses Kino so nicht mehr gibt, weil in Kambodscha ganz viele Menschen aus der Stadt, aus der Innenstadt vertrieben worden sind und aufs Land umgesiedelt worden sind. Wir wissen noch gar nicht genau, wo wir da anfangen mit unserer Vorortrecherche. Deswegen müssen wir mal gucken, wie viel Hoffnung wir da haben. Wir haben aber gemerkt, zum Beispiel in Äthiopien und Ecuador, dass die beiden Geschichten, die wir dort jeweils wieder aufgegriffen haben, jeweils eine positive Entwicklung genommen hat und die andere eher eine, wo wir gesagt haben, Mist, das hat nicht richtig funktioniert.
Wie kann man euch jetzt noch bei der Arbeit beobachten? Also per Periskop, klar, das poppt dann auf, wenn man sich dort angemeldet hat. Unter welchem Kürzel?
Ja, mein Kürzel ist Nahsehen, also das Gegenteil vom Fernsehen. Der Gedanke wirklich, unsere Zuschauer nah ranzubringen an unsere Arbeit, an das, was wir selber erleben, an unsere Reflexion. Und so kann man uns auf Periscope und auch auf Twitter folgen. Mein Kollege Markus Niehabes hat @Niehabes als Handle. Und da geben wir uns Mühe. Wir denken auch, dass in Kambodscha ganz gutes Mobilfunknetz sein wird, sodass wir tatsächlich wieder unmittelbar berichten können, was in Äthiopien so leider nicht funktioniert hat, was uns auch unheimlich traurig gemacht hat, weil wir so viele Sachen hatten, die wir so gern schnell auch weitergegeben hätten. Wir hoffen, dass es in Kambodscha jetzt zum Finale im letzten Land nochmal gut funktioniert.
Und es hoffte Carsten Behrendt in einem aufgezeichneten Skype-Interview.
Radio 1.
Und damit sind wir im Podcast Bonustrack und es geht um das neueste Buch von Peter Schaar, das ich einmal verlosen kann. Und hier die Wissensfrage. In der Radiosendung ist mir leider ein Fehler passiert. Und zwar habe ich einmal das falsche Buch genannt von Peter Schaar, nämlich sein erstes Buch. Obwohl das zweite gemeint war, was wir jetzt hier verlosen. Meine Frage ist jetzt, wie heißt das Buch, das jetzt verlost wird? Nämlich das neueste Buch von Peter Schaar. Und damit bitte ich auch um Entschuldigung, dass ich mich einmal versprochen habe und die falschen Angaben des Buches verlesen habe. Wer die richtige Lösung weiß, schickt mir bitte eine E-Mail an medienmagazin@medien-wagner.de. medienmagazin@medien-wagner.de. Und aus den richtigen Einsendungen verlose ich dann ein Exemplar.
Insofern wäre es hilfreich, wenn in der E-Mail bereits schon die Adresse vermerkt ist, wohin das Buch gehen kann. So, und damit zum eigentlichen Podcast-Bonustrack aus der Pressekonferenz, aus der Jahrespressekonferenz des BDZV. Hören Sie noch einige interessante Zahlen, vorgetragen von Jörg Laskowski, BDZV-Geschäftsführer Verlagswirtschaft. Und zu Beginn hören wir Hans-Joachim Fuhrmann. Er ist Mitglied der BDZV-Geschäftsleitung.
Ich möchte in den nächsten Minuten Ihnen das Digitalgeschäft der Verlage ein bisschen näher bringen. Es ist mehr als ein Spruch, wenn ich sage, das Digitale ist schon der Wachstumstreiber. Es ist wirklich so. Es ist der Wachstumstreiber in den Zeitungsverlagen. Und Sie sehen hier auf dem Chart, wie sich die Zahl der Unique User, die Zahl der Nutzer pro Monat, das ist die gängige Währung der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, in den vergangenen Jahren seit 2010 entwickelt hat. Wir haben die Zahl der Unique-User-Seite von 25 Millionen auf 32 hochgefahren. Und die rote Linie sind die Regionalzeitungen. Auch hier eine Steigerung. Wir hoffen sehr, dass die Kurve hier in 15 und folgende noch etwas steiler wird. Aber wir setzen hier sehr stark auf ein weiteres Wachstum. Wenn wir uns das mal ein bisschen konkreter ansehen, 2015 im Vergleich zu 2014, dann sehen Sie, wir haben übrigens seit dem vergangenen Jahr eine etwas härtere Währung, nämlich den Unique User pro Woche. Dann sehen Sie, dass wir die Zahl der regelmäßigen Internetnutzer innerhalb eines Jahres wieder um 1 Million gesteigert haben. Und schön bei der Geschichte ist, dass es auch die jüngeren Zielgruppen erreicht. Nicht? Bei den 14- bis 29-Jährigen und auch bei den 30- bis 49-Jährigen haben wir im Netz zugelegt. Das Chart hatte Herr Wolf eben aufliegen, als er mit Fug und Recht und nicht ohne Stolz sagte, wir erreichen 3/4 der bundesdeutschen Bevölkerung. Wahr ist aber, wir erreichen wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wir wissen es noch nur noch nicht so ganz genau, nämlich zu den 73,1 Millionen von Herrn Wolf eben erwähnt, Print plus Online, kommen noch 8,4 Millionen mobile Nutzer pro Woche dazu. Wir sind derzeit, das ist eine Aufgabe für die Statistiker, nicht beim BDZV, sondern in den gesamten Medienorganisationen, sind dabei, das zusammenzurechnen, zusammenzubringen zu einer Reichweite. Ich denke, oder wir denken, das geht Richtung 80%. Nicht? Und interessant ist, der mobile Markt, Sie wissen das auch aus anderen Mediengattungen heraus, der mobile Markt boomt enorm und das findet auch bei uns statt. Der Zugriff auf die mobilen Webseiten der Zeitungen steigt enorm an. Mit diesen 8,4 Millionen erreichen wir fast 25% aller regelmäßigen mobilen Internetnutzer in Deutschland. Lassen Sie uns über Paid Content sprechen. Das Chart verdeutlicht Ihnen nochmal, was in den vergangenen 5 Jahren da bei uns passiert ist. Wir rechnen damit, dass wir bis Ende des Jahres 120 Verlage haben werden in Deutschland, die sich ihre Internetinhalte bezahlen lassen. Und es werden in den nächsten Jahren auch mehr werden. Die Zeichen stehen in fast allen Verlagen auf Bezahlsysteme. Nun wissen Sie alle selbst, das ist nicht damit getan, dass man von jetzt auf gleich den Hebel umlegt und dann wird bezahlt. Das ist ein sehr fragiles, sehr sensibles Handwerk, das man da betreiben muss. Und es ist letztendlich natürlich auch eine strategische Entscheidung in jedem Haus, wie man sich da aufstellt. Aber gehen Sie mal davon aus, diese Zahl wird weiter wachsen. Und was wir aus den Häusern hören, ist, die Bezahlbereitschaft bei den Nutzern wächst. Es ist in den Köpfen der Menschen offensichtlich angekommen, dass wertvolle Inhalte, qualitätsvolle Inhalte im Netz einfach auch ihren Preis haben. Aber es sind nicht nur Bezahlinhalte im Netz, die interessant sind, sondern die Verlage sind in der digitalen Produktwelt auch unheimlich unterwegs und entwickeln neue Produkte. Wir haben mittlerweile aus unseren Verlagshäusern heraus 600 Apps am Markt. Die einen mehr, die anderen weniger erfolgreich. So ist das halt. Da ist auch viel Experimentierfreude und Trial and Error dabei. Aber auf jeden Fall ist festzuhalten, digitales Top-Know-how ist auch in den regionalsten Zeitungsverlagen angekommen, wird dort gelebt. Es gibt immer mehr Zeitungen, die die digitale Sonntagszeitung anbieten. Es gibt Zeitungen wie zum Beispiel die Aachener Zeitung, die machen eine digitale Zeitung am Abend, also bevor die gedruckte Ausgabe erreicht. Es gibt Themen-Apps zu den unterschiedlichsten Bereichen, Lifestyle, Wohnen, Jugend etc. pp. Also das belegt schon, dass in den Verlagen jenseits des Kernprodukts auch sehr viele neue Produkte versucht werden, in den Markt reinzubringen. Aber es geht nicht nur um Digitalprodukte. Achso, eine Geschichte möchte ich noch hervorheben. Das ist Innovation aus der Redaktion heraus. Sie registrieren das hoffentlich mit ebenso viel Freude und Interesse, wie wir das tun. Die Newsletter-Kultur der Chefredakteure. Ich finde, es ist eine wunderbare Geschichte. Einen kennen Sie alle, das ist Checkpoint von Ihrem Kollegen Lorenz Marold hier beim Tagesspiegel. Aber es ist eben nicht nur Checkpoint. Die heißen Stimme des Westens, Vorab, Hauptwache, Morning Briefing oder einfach nur Post vom Chefredakteur. Es gibt mittlerweile eine Unmenge davon. Ich weiß gar nicht genau, wie viel es geht. Es wird Richtung 80, 90 gehen. Aber ich weiß, in diesem Jahr planen noch weitere 20 Chefredaktionen. Das haben wir einfach mal abgefragt bei der Chefredakteurskonferenz, die wir zuletzt hatten. 20 weitere Chefredaktionen werden in diesem Jahr noch so einen Newsletter rausbringen. Und die sind mitunter von einer solchen Qualität, dass man sich fragt, Mensch, kann man dafür kein Geld nehmen? Und wissen Sie was, darüber wird auch nachgedacht. Nicht? Nur, aber auch das ist ja wieder eine strategische Entscheidung. Bringe ich erstmal die Reichweite hoch und nehme dann ein paar Euro dafür. In der Regel sind das aber zunächst, sind diese Newsletter ja dafür gedacht, die Zeitungsmarke zu penetrieren und naja, mit dem Leser, aber auch mit bisherigen Nichtlesern auf eine Augenhöhe zu kommen und neben dem Kernprodukt noch einen ganz anderen Kommunikationskanal aufzumachen. Hochinteressante Entwicklung. Und auch im Printbereich, da wird Jörg Laskowski noch einiges zu sagen, im Printbereich passieren irre Geschichten in den Verlagen. Die Zeitungsverlage werden immer magaziniger. Es ist beeindruckend, wie viele Magazinformate von Regionalvermarkten entwickelt werden. Da ist ein unheimlich erfolgreiches Wirtschaftsmagazin beispielsweise der Mittelbayerischen Zeitung, das allen Wirtschaftsführern der Region zukommt, mit einem enormen Erfolg. Da ist die Nordwestzeitung in Oldenburg, die macht eine Mischung, ich sage das mal so platt, eine Mischung aus Brigitte und Emma, ein Frauenmagazin für die Region, sehr stark lokal, regional verankert. Wunderbar. Lifestyle-Magazine, Wohnmagazine. Ich habe diese Tage am Kiosk gesehen, wo, da ist jetzt der Werbeblock, wunderbares Brandenburg-Magazin vom Tagesspiegel. Also das hat die Qualität von Geo oder National Geographic. Nicht? Also es ist toll, was sich da tut. Und was ich so höre ist, oder was bei uns so ankommt, ist, dass die, und darum geht es ja auch, es geht ja eben nicht nur um die Leser, sondern auch die lokalen, regionalen Werbemärkte ganz neu auszuschöpfen. Und das findet offensichtlich statt und das freut uns sehr. Und das ist wirklich eine Mammutaufgabe für uns jetzt in der Statistik. Wir möchten gerne, wir schaffen es im Augenblick ja nicht, aber ich würde es am liebsten hier und heute unterzeugen, versprechen, lieber Jörg, wir möchten in der nächsten Umsatzerhebung das auch mal an Zahlen festmachen, weil da wird Geld verdient. Wir können es aber noch nicht an der Statistik festmachen. Schade. Damit leite ich aber auch schon über zu Kollege Jörg Laskowski. Du solltest mit einer Erfolgsgeschichte, mit einer digitalen Erfolgsgeschichte weitermachen und die heißt E-Paper.
Ja, schöne Blende. Guten Morgen auch von mir. Ja, das E-Paper ist sozusagen unser elektronisches Vorzeigeprojekt und entwickelt sich, wie Sie hier sehen, sehr, sehr gut. Ist auch irgendwo Spiegel der mobilen Gesellschaft natürlich. Verlage machen da sehr hochwertige Produkte Und was uns vor allen Dingen freut, es sind keine kurzlebigen Produkte. Ich sage Ihnen mal so das Beispiel aus den großen Häusern. Haben Sie sicherlich auch vielleicht bei Ihren eigenen Titeln oder zumindest mal gesehen. Diese beliebte Kombination, der Leser kriegt ein Lesegerät, ein Pad und das E-Paper und App. Ich sage mal 29,90, Laufzeit 2 Jahre. In der Zeit erwirbt er das Gerät. Das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, das kennen wir aus Mobilfunk. Nun sind die 2 Jahre um und 2 Monate vor Ablauf fragen die Verlage natürlich die Leser, was möchtest du? Möchtest du, wir bieten dir an, ein neues Gerät, läuft weiter mit 29,90 oder du behältst einfach dein altes Gerät, kriegst unsere ganzen elektronischen Produkte, Preisbeispiel 14,90 €. Sie wissen, dass bei den Mobilfunkverträgen die meisten Menschen irgendwie den Vertrag verlängern, weil sie ein neues Handy haben wollen. Das ist bei diesen Kombinationen, und das spricht eben für die Qualität dieser Produkte, ganz erstaunlich, weil über 75% wollen überhaupt kein neues Gerät. Die wollen weiterhin die elektronischen Produkte der Verlage erhalten für den reduzierten Preis und haben überhaupt kein Interesse am neuen Gerät. Und daran sieht man, es geht also doch um die Inhalte und nicht sich ständig mit der neuesten Technik zu versorgen. Ein weiterer Teil möchte vielleicht ein neues Gerät, weil es in der Familie weitergegeben wird. Auf jeden Fall zeigt sich daran, wir sind keine Geräteverkäufer, wir sind Inhalteverkäufer. Und wir sind sicher, dass diese Entwicklung, die Sie auf dem Chart sehen, weiter anhalten wird, auch mit anderen elektronischen Produkten. Nimmst du mal das nächste? Wir zeigen Ihnen jetzt noch 2 Seiten mal Zahlen, die Sie in Ihrer Mappe finden. Und ich will die auch nicht alle vorlesen. Ich will vielleicht 1-2 Zahlen mal kommentieren, weil sie ein bisschen auffällig sind. Sie sehen in der Auflagenentwicklung, wie immer, am stabilsten lokalen regionalen Abo-Zeitungen. Sie sehen die überregionalen Zeitungen mit knapp -7%. Das hat Gründe. Sie wissen, wir haben nicht so furchtbar viele überregionale. Wir werden im nächsten Chart noch die Umsätze sehen. Die überregionalen Zeitungen haben, das ist da aber nicht extra ausgewiesen, im letzten Jahr die erfreulichste Entwicklung mit plus 4,3. Es findet im Moment eine Bereinigung der Auflage statt. Das hat in erster Linie mit Fluggesellschaften zu tun. Mit Fluggesellschaften. Also wir waren neulich zu dritt irgendwie auf Dienstreise und da war das so, ich finde Fliegen ohne Zeitung unerträglich, muss ich Ihnen sagen. Aber wenn Sie in Köln zum Beispiel in dieses Gate C gehen, wo die Billigtöchter der Lufthansa, da finden Sie nicht eine Zeitung mehr. Weil die Lufthansa gibt nur noch auf den eigenen Lufthansa-Strecken, das ist ja nur noch, wo die Zubringer sind, Frankfurt und München, gibt es Presse. Und Germanwings hat überhaupt keine Presse mehr. Das zeigt seit 1. Januar und das zeigt sich hier natürlich ganz klar in den Quartalsergebnissen. Es gibt aber auch überregionale Titel, das kann man auch mal erwähnen, die von sich aus das Angebot einschränken. Es ist seit 1. Januar so, wenn Sie mal in die erste Klasse vom ICE gucken, dort werden Sie keine FAZ mehr finden. Die sind rausgegangen aus diesen Bordexemplaren. Und das erklärt diese höhere Auflagenrückgang, das ist einfach eine Bereinigung der Bordexemplare und der sonstigen Auflage. Wir gucken nochmal auf den Boulevard, die sogenannten Straßenverkaufszeitungen, die mit minus 10 auch etwas gewaltig aussehen. Das ist einmal tendenziell so, dass der Boulevard immer mehr verliert als die regionalen Abo-Zeitungen. Hier hat es aber auch, hier können Sie es auch an einem Titel festmachen, wenn ich in Erinnerung rufen darf, die Abendzeitung in München hatte im ersten Quartal 2014 noch um die 120.000 Auflage. Sie wissen, dass dann über eine Auffanglösung ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Das sind jetzt nur noch 50.000, also 60% weniger, aber dafür rentable Auflage, weil die Verlegerfamilie, die in Landshut und Straubing aktiv ist, dankenswerterweise, also die Abendzeitung im wahrsten Sinne des Wortes, aufgefangen hat. Und natürlich noch mit einer rentablen Auflage jetzt arbeitet. Das erklärt die vielleicht dort etwas hohe Zahl. Sonntagszeitung ist ein schwieriger Markt, sind auch wenige Titel, wie Sie wissen. Und da haben wir einen Titel, der in einer Umstrukturierungsphase ist und da einen großen Teil Auflage vom Markt genommen hat erstmal. Da müssen wir die Entwicklung weiter beobachten. Wollen wir einen weitermachen dann? Gucken wir noch auf das letzte Jahr. Sie sehen, die Branche hat sich konsolidiert. Es ist mit minus 0,6, also quasi ein konstanter Umsatz. Und Easy das sowieso gleich fragen. Wir rechnen mit dieser Konstanz auch für dieses Jahr. Wir haben auch unsere Verlage befragt. Da werden wir erwarten da keine großen Schwankungen in 2015. Auch wieder die Tageszeitung mit minus 0,2, also sehr stabil. Bei den Wochen- und Sonntagszeitungen erstmal die Ehrenrettung der Wochenzeitung, die sind davon nicht betroffen. Sie wissen, es ist in erster Linie ein großer Titel, dem es den Veröffentlichungen nach auch sehr gut geht. Es sind auch hier die Sonntagszeitungen mit dem einen Titel in der Umstrukturierungsphase und natürlich ein verschärfter Wettbewerb um den Leser. Es gibt dort noch keine Untersuchungen und gesicherten Zahlen, aber Kollege Fuhrmann erwähnte es eben schon, die Regionalzeitungen geben teilweise digitale Sonntagszeitungen raus. Die beiden großen Nachrichtenmagazine sind vom Montag auf den Samstag gegangen. Und vor allem die Wochenendausgaben der Regionalzeitung, Sie wissen da auch die Süddeutsche und die anderen Titel, haben dort unheimlich aufgelegt. Also was sie da samstags im Kasten haben, da brauchen sie auch zu. Und wenn sie dann womöglich noch ein Zeitabo haben, die lesen sie auch nicht am Donnerstag durch, dann ist das schon eine Menge Angebot am Wochenende, bei immer weniger Zeit der Menschen. Und da gibt es, wie gesagt, noch keine Untersuchungen, aber wenn Sie das nur mal überlegen, digitale Sonntagsausgaben, die Zeit, die Nachrichtenmagazine und die Sonntagszeitung, da wird um den Leser gerungen. Noch die Erläuterung, wir haben es Ihnen auch in den Pressetext geschrieben, bei den Supplements, Sie wissen so, RTV und Prisma, und die sagen, können wir dieses Jahr keine Zahlen präsentieren, weil wir eine, ich behaupte immer, wir machen die beste Umsatzerhebung aller Mediengattungen, weil wir ja jeden Verlag anschreiben in anonymisierten Verfahren und Gruppenergebnisse und die Gruppenrepräsentanz muss gegeben sein, sonst dürfen wir die Ergebnisse nicht veröffentlichen. Die Repräsentanz war bei den Supplements dieses Jahr nicht gegeben, deshalb konnten wir keine Hochrechnungen, keine Ergebnisse machen, was eigentlich schade ist, weil von den nackten Zahlen, ich schätze mal, fehlen uns 80, 90 Millionen Umsatz, die sie eigentlich noch aufrechnen können.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu